Willkommen bei Medizin aufs Ohr, dem Podcast der Aesculap Academy. Dieses Mal widmen wir uns dem im März 2026 verabschiedeten Krankenhausreformanpassungsgesetz. Das komplexe Gesetzgebungsverfahren wurde mit zahlreichen Änderungsanträgen bedacht. Die Krankenhäuser müssen sich auf veränderte Strukturen einstellen. Gleichzeitig gibt es viele Ausnahmeregelungen und lange Übergangsfristen. Kritiker warnen vor noch mehr Bürokratie. Was also bedeutet das KHAG für die Kliniken? Nils Dehne ist Geschäftsführer der Allianz Kommunaler Großkrankenhäuser in Berlin. Er vertritt die Interessen von derzeit 30 großen kommunalen Krankenhäusern in Deutschland. Der Volkswirt beschäftigte sich schon zu Beginn seiner Karriere bei der Deutschen Apotheker- und Ärztebank mit der wirtschaftlichen Situation der Krankenhäuser. Seit 2024 ist Nils Dehne auch Geschäftsführer der Dienstleistungs- und Einkaufsgemeinschaft der kommunalen Krankenhäuser. Medizin aufs Ohr, dieses Mal mit Nils Dehne, Geschäftsführer der Allianz Kommunaler Großkrankenhäuser e.V. in Berlin. Willkommen, Herr Dehne.
Herzlichen Dank für die Einladung.
März 2026, was lange währt, ist man geneigt zu sagen, wird vielleicht endlich gut. Das soll Gegenstand unseres Gesprächs heute sein. Der Bundestag verabschiedete am 6. März 2026 das Krankenhausreformanpassungsgesetz KHAG. 64 Änderungsanträge hat es gegeben. Das zeigt schon komplexe Materie, ganz klar. Die Krankenhauslandschaft muss sich verändern und sie wird sich verändern, so Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen. Klar, Kliniken arbeiten überwiegend defizitär oder auch das Geld reicht nicht, um es ganz einfach zu sagen, um die Leistungen zu bezahlen. Fragt sich, wie schnell und was die Änderungen für Patientinnen und Patienten sowie natürlich all die Healthcare Professionals bedeutet. Ihre Einschätzung, Herr Dehne, erstmal aus der Vogelperspektive, das KHAG, großer Wurf oder Würfchen?
Das ist ja wie so oft mit Gesetzgebungsverfahren, die mit großen Ankündigungen starten. Und der Ursprung dieses Reformgesetzes oder des Anpassungsgesetzes ist ja schon im Koalitionsvertrag zwischen SPD und CDU vereinbart worden. Und ja, mit großen Erwartungen auch von vielen Seiten verbunden gewesen. Insofern würde ich sagen, am Ende ist es wie so oft in vielen kleinteiligen Diskussionen gestrandet. Und die Praxistauglichkeit dieser ganzen kleinen Details wird sich erst noch zeigen müssen. Und meine Vermutung ist sogar, dass noch nicht alle Stakeholder all die Details und praktischen Implikationen all dieser Regelungen und Anpassungen schon vollends überblicken. Und das ist ja auch nicht in einem losgelösten Raum unterwegs, sondern die Zeit hat sich ja inzwischen schon weitergedreht. Und vor dem Hintergrund der akuten Debatten um Sparmaßnahmen, glaube ich, könnte der eine oder andere auch noch mal zu einer Neubewertung des Gesetzgebungsverfahrens oder der Anpassung aus dem KHAG kommen.
Es gibt ja jetzt schon wahnsinnig viele Ausnahmen, Sonderregelungen, Horizonte, die erweitert sind bis 2030, 2032 und darüber hinaus. Bleiben wir noch ein bisschen bei der Vogelperspektive vielleicht. Was bedeutet das, was wir jetzt in der Hand haben, ganz akut für die kommunalen Großkrankenhäuser?
Als allererstes bedeutet das auf jeden Fall eine Verzögerung und nochmal eine gewisse Neuorientierung im Hinblick auf die dringend notwendigen Reformrichtungen, die ja inzwischen auch weitgehend unbestritten und unumstößlich sind. Also man muss einfach ganz klar sagen, wir haben weder ausreichend finanzielle noch ausreichend personelle Möglichkeiten, um so weiterzumachen wie bisher. Das heißt also, alle Leistungserbringer und auch alle Krankenhausträger und Arten werden sich neu orientieren müssen. Und was ich sehr, sehr schade finde, ist, dass gerade die Krankenhausträger und die Krankenhäuser, die sich schon auf den Weg gemacht haben und sehr konsequent an diesem Reformweg auch mitarbeiten durch Konzentrationsprozesse, durch andere Netzwerkbildungen, dass die jetzt so ein kleines wenig sich nochmal neu berappeln müssen, weil natürlich zahlreiche Änderungen und Ausnahmen oder vielleicht auch Verzögerungen nochmal hinzukommen, die letztendlich darauf basieren, dass es doch an vielen Ecken in unserem Land immer noch Menschen gibt, die versuchen, möglichst viel von der Vergangenheit in die Zukunft zu retten. Und das ist natürlich ein Spagat, den wir in allen Politikfeldern erleben, aber eben auch gerade jetzt im Gesundheitswesen. Und nochmal, wir können nicht so weitermachen wie bisher. Das ist auch jedem klar und das wissen auch inzwischen alle Mitarbeitenden in den Krankenhäusern. Und insofern hätte ich mir persönlich aus der Perspektive der großen kommunalen Maximalversorger ein bisschen mehr Tempo, ein bisschen mehr Stringenz und auch Mut zu dieser Veränderung gewünscht. Und davon ist am Ende in dem KHAG aus meiner Sicht ein bisschen wenig übrig geblieben, weil es doch sehr stark darum ging, noch einzelne Sonderfälle Land auf Land ab in die Zukunft zu retten. An einigen Stellen nachvollziehbar. Es gibt immer Beispiele, die notwendig sind oder wo auch jeder Akteur im Gesundheitswesen Verständnis für hätte, dass das irgendwie dafür eine Lösung gefunden werden muss. Aber ob man all diese Sonderregelungen dann auch in einen gesetzlichen Rahmen schreiben muss, das wage ich doch zu bezweifeln. Zumal wir ja im Gesundheitswesen immer wieder vor dem Spagat stehen, dass wir von wachsender Bürokratie und Regelungswut reden und mangelnde Freiheiten identifizieren. Aber wenn es dann darum geht, mutig einen Rahmen für die Zukunft zu gestalten, dann möchte wiederum doch jeder Einzelne seinen Sonderfall auch gesetzlich geregelt und verankert haben. Und das ist eine Welt, die für mich nicht so ganz zusammenpasst. Und da darf sich auch jeder an die eigene Nase fassen, welchen Beitrag er zu dem Regelungswust leistet.
Klare Worte. Herr Dehne, lassen Sie uns mal in ein paar Einzelpunkte reingehen, Leistungsgruppen beispielsweise. 61 bleiben von ursprünglich 65, Infektiologie, Notfallmedizin, spezielle Traumatologie, spezielle Kinder- und Jugendmedizin und Kinder- und Jugendchirurgie fallen weg. Gleichzeitig gibt es eine Masse Ausnahmeregelungen, die verankert wurden. Was halten Sie von dieser Neudefinition?
Also das ist sicherlich ein Punkt, der noch gewisse Anpassung bedurfte. Wir müssen uns mal vor Augen führen, wir kamen ja mal von der Idee von, ich glaube, rund 128 Leistungsgruppen, die die Regierungskommission seinerzeit noch vorgeschlagen hat und waren dann schon ja auf 65 runtergegangen. Und trotzdem hat man das Gefühl in der politischen Debatte, dass jede Spezialdisziplin aus dem Gesundheitswesen oder insbesondere aus der Krankenhausversorgung seine eigene Leistungsgruppe sich gewünscht hätte. Ich glaube, wir fahren gut damit, mit diesem überschaubaren Set an Leistungsgruppen jetzt zu starten. Die Leistungsgruppen, die dort jetzt nochmal rausgestrichen worden sind, waren auch im Hinblick auf ihre Abgrenzbarkeit und Definierbarkeit doch eher schwierig zu betrachten. Auch die waren aus meiner Sicht ein Ergebnis von Interessen geleiteter Politikberatung. Und insofern, glaube ich, ist es sinnvoll, das erstmal zu kürzen. Und man muss ja ehrlicherweise sagen, dass dieser Grouper, der zwischenzeitlich entwickelt worden ist, um eben alle DRG-Leistungen auch in Leistungsgruppen zuzuordnen, schon diese Leistungsgruppen gar nicht berücksichtigt hat, weil es einfach technisch und methodisch gar nicht richtig möglich war. Von daher ist es, glaube ich, ein sinnvoller Kompromiss, jetzt mit 61 Leistungsgruppen zu starten und in weiteren zu sehen, wo kann man in Zukunft gegebenenfalls Anpassungen oder Weiterentwicklungen vornehmen.
Werfen einen Blick auf Krankenhaustransformationsfonds. Da gibt es aus dem Sondervermögen Infrastruktur 25 Milliarden. Also wir erinnern uns, 500 Milliarden umfasst das Sondervermögen Infrastruktur ungefähr 25 Milliarden für die Krankenhäuser. Tropfen auf den heißen Stein?
Also erstmal ist es ein Volumen, von dem die Krankenhauslandschaft jahrelang nur träumen konnte. Das muss man sich mal vorstellen. Das KHZG, das ist Digital-Sonderprogramm, das hatte, glaube ich, irgendwas rund um 4 Milliarden Volumen. Und schon das war irgendwie eine große Goldgräberstimmung bei Beratern, Digitaldienstleistern und IT-Abteilungen. Ich glaube, da setzt der Kater gerade auch so ein bisschen ein nach dem Fest. Insofern ist das kein Grund zur überschwänglichen Euphorie, aber Tatsache ist erstmal, dass es extrem viel Geld gibt, was dort ins Gesundheitswesen fließen wird und fließen darf. Es ist aber jetzt auch kein Rettungsprogramm für alle marode Krankenhausinfrastruktur. Das muss man auch ganz klar sagen. Und das steht auch immer wieder in dem politischen Diskurs. Das soll eben zusätzlich dafür genutzt werden, die Krankenhausstrukturen an eine zukunftsfähige Krankenhauslandschaft anzupassen. Das heißt nicht, dass jedes marode Bettenhaus oder jeder Erweiterungsbau, den sich der einzelne Krankenhausgeschäftsführer für die Entwicklung seines Standortes vorstellt, auch darüber zu finanzieren ist. Das ist und bleibt weiterhin die Aufgabe des jeweiligen Bundeslandes. Was dadurch finanziert wird, sind eben Anpassungsmaßnahmen. Und ich glaube, das ist notwendig und das ist auch im Volumen her wahrscheinlich notwendig. Da gibt es auch noch so ein paar Details, wie man mit alten Fördervolumina umgeht oder Förderbeträgen umgeht von Krankenhäusern, die jetzt zumachen. Das kostet ja, das sind ja alles noch mittelgroße Herausforderungen. Das ist ja alles andere als einfach. Insofern braucht man, glaube ich, das Volumen. Es ist allerdings alles andere als ein Sanierungsprogramm für Krankenhäuser, sondern ist ein Strukturanpassungsprogramm. Und insofern fokussiert es sich auch sehr stark in der Förderlogik des Bundes auf Infrastruktur, also auf Bau wieder. Das mag dem einen oder anderen Krankenhaus auch nicht passen, aber das ergibt sich einfach aus der Logik dieses Gesetzes. Und ich glaube, dass der Beitrag zur Veränderung dadurch schon massiv unterstützt werden kann.
Nehmen wir mal einen Dreierpack von den großen Pfeilern vom KHAG, Standortdefinition, Vorhaltevergütung bis 2030 und die Leveleinteilung und die Fachkliniken und immer im Hinblick eben auf die kommunalen Häuser. Beispielsweise bei der Standortdefinition war es ja so, dass die eine oder andere Uniklinik gesagt hat, Mensch, wir haben Standorte verteilt in einer Stadt und die sind dann mal mehr als 2000 Meter auseinander und so weiter und dann kriegen wir eine Unwucht ins System. Inwiefern betreffen diese drei Pfeiler des KHAG die kommunalen Häuser?
Also auch unter den großen kommunalen Krankenhäusern gibt es sehr unterschiedliche Betroffenheit im Hinblick auf die Standortdefinition. Von Konstellationen, wo es aufgrund von baulichen Gegebenheiten eben nur die Straße gegenüber und damit irgendwie auch im Hinblick auf die Brandschutzlage irgendwelche Abgrenzungsschwierigkeiten gibt, bis hin zu den verschiedenen Standorten in einer Stadt. Oder auch dem schrittweisen Konzentrationsprozess von 3 auf 2 und dann auf 1 Standort, der nicht ganz im zeitlichen Gleichlauf funktioniert, wie jetzt eben die regulatorischen Veränderungen. All solche Dinge gibt es Land auf Land ab. Und ich muss auch gestehen, da ist natürlich im Einzelfall kein Kraut gewachsen, weil wir eben regulativ nicht jeden Einzelfall lösen können. Und ich denke, es gibt jetzt ausreichend gestalterische Ausnahmemöglichkeiten, um darauf eine Antwort, auf die meisten dieser Herausforderungen eine Antwort zu finden. Und ich will nochmal auf eine Sache ganz deutlich hinweisen. Die Standortdefinition ist heutzutage in vielen regulativen Aspekten unserer Krankenhausversorgung verankert. Also ganz viele GBA-Richtlinien, Qualitätsrichtlinien orientieren sich an diesem Standortbegriff und an dieser Standortdefinition. Um das mal ganz anschaulich zu machen, auch das Thema Mindestmengen orientiert sich eben an der Standortlogik. Oder die Notfallstufen orientieren sich an der Standortlogik. Und wenn ich jetzt die Standortlogik verändere und beispielsweise das auf das ganze Stadtgebiet ausdehne, habe ich unfassbare Implikationen auf diese Qualitätsrichtlinien und das Verständnis der dahinterliegenden Versorgung innerhalb eines Stadtgebietes wie München oder Berlin. Also es kann ja nicht im Interesse der handelnden Akteure, auch nicht der Unikliniken oder der kommunalen Maximalversorger sein, dass dann plötzlich innerhalb Berlins alles ein Standort sein kann und eben Mindestmengen, Notfallstufen oder ähnliches dann innerhalb des Stadtgebietes verteilt ist. So, das kann man im Einzelfall ärgerlich finden. Ich glaube, es ist gut, dass es diese klare Definition gibt, ob sie nun bei 2 oder 2,5 oder doch 3,5 liegen sollte. Da kann jeder seine eigene Meinung haben, wird wahrscheinlich auch aus der individuellen Betroffenheit unterschiedlich sein. Man muss auch sagen, das ganze Thema Level ist ja politisch weitgehend tot, regulativ zwar verankert, hat aber keine praktische Bedeutung zum jetzigen Zeitpunkt. Ich glaube, dass das allerdings trotzdem sehr, sehr wertvoll ist, dass man diese Definition gesetzlich verankert hat, weil in der nächsten Krise oder in der nächsten Umverteilungssituation wird man darauf möglicherweise zurückgreifen können. Und ich persönlich, das ist vielleicht mein Lieblingsthema, glaube, dass diese Versorgungslevel auch nochmal im Hinblick auf das Thema Weiterentwicklung der Vorhaltevergütung zum Einsatz kommen sollten und müssen. Aber das ist im Moment noch Zukunftsmusik. Wir sprechen ja eher wieder über das Zurückdrehen oder über kurzfristige Gießkannenmaßnahmen als über systematische Weiterentwicklung solcher Finanzierungsanreize. Aber da hätte ich schon die Hoffnung, dass man dafür nochmal auf diese Instrumente zurückgreifen kann.
Zweimal Pflege haben wir noch. Pflegepersonal, Untergrenzen und Nachjustierung beim Pflegebudget. Diese Untergrenzen, stufenweise bis erstmal 80, dann 100% Pflegepersonalbemessung, kann das besonders kritisch werden für die öffentlichen Häuser?
Also ich spreche mal erstmal ganz allgemein. Wer in Zeiten von einem Pflegebudget die Pflegepersonaluntergrenzen nicht einhalten kann, der hat sich entweder strategisch bewusst dagegen entschieden, sich daran auszurichten, oder der hat ein ganz anderes strukturelles Problem, was nicht explizit jetzt mit der planerischen oder mit der Verfügbarkeit von Pflegekräften zu tun hat. Weil grundsätzlich seit der Einführung des Pflegebudgets ja jedes Krankenhaus die Möglichkeit hat, so viel Pflege einzustellen, wie es möchte. Und das Pflegebudget gibt es jetzt auch schon seit einigen Jahren. Insofern muss man sich das wirklich einmal vor Augen führen, diesen Zusammenhang. Und wenn jetzt eben die Einhaltung der Pflegepersonaluntergrenzen zum limitierenden Faktor werden, um eben einen Leistungsauftrag zu bekommen, dann überrascht mich das an der einen oder anderen Stelle. Ich weiß, das kenne natürlich auch die Probleme von einzelnen Regionen oder der Abgrenzung zwischen Stadt und Land oder auch den wachsenden Fehlzeiten oder Ausfallzeiten im Personal in den Krankenhäusern. Das ist mir völlig bewusst. Nur man kann es der politischen Regulierung nicht vorwerfen, weil zum jetzigen Zeitpunkt politisch, regulativ eigentlich die Krankenhäuser alle Gestaltungsmöglichkeiten haben, um diese Anforderungen zu erfüllen. Insofern bin ich auch ein bisschen überrascht, welche Krankenhäuser jetzt dort besonders nervös werden. Man muss natürlich ehrlicherweise auch sagen, dass die Ausgestaltung dieser Regelung in den Leistungsgruppen jetzt systematisch durchaus fragwürdig ist. Also da hat aus meiner Sicht die Politik nicht ausreichend tief nachgedacht. Das ist auch einer der Änderungsanträge, der aus den Fraktionen gekommen ist und so ins Gesetz reingefunden hat. Das ist natürlich von der systematischen Logik der gesamten Pflegepersonaluntergrenzen unabhängig von der Zuweisung zu einzelnen Leistungsgruppen oder Leistungsbereichen, solche Abhängigkeiten zu schaffen, das ist absolut fragwürdig, muss man nicht gut finden und darf man auch kritisieren, dürfte aber aus meiner Sicht eigentlich kein limitierender Faktor für die meisten Krankenhäuser sein.
Pflegebudget ist das andere pflegerische Thema, das behandelt wurde. Hier geht es wesentlich darum, so auseinanderzuklamüsern, dass man eben bestimmte Leistungen ausgliedert, Hauswirtschaft, Logistik, administrative, technische Aufgaben und so weiter und so weiter. Und das führt natürlich logischerweise auch zu dem großen, großen Kritikthema, dass man in dieser komplexen Materie eben noch mehr Bürokratie schafft, unter anderem, indem man das auseinanderdividiert.
Aber da müssen wir ehrlich zu uns selber sein. Also all die Regularien und Bürokratie, die wir in den letzten 10 bis 15 Jahren im Gesundheitswesen geschaffen haben, haben ganz viel damit zu tun, wie wir die gestalterischen Anreize und Motivationen des Systems auch ausgenutzt haben. Und ich glaube, man verrät nicht zu viel, wenn man sagt, es war von Anfang an klar, dass derjenige, der Gewinner des Pflegebudgets, der Verlierer des darauf folgenden Systems sein wird. Weil das Pflegebudget ist ja nur deswegen entstanden, weil sich die damalige Politik relativ sicher war, dass man sowieso nicht so viele Pflegekräfte finden wird und es deswegen auch nicht zu teuer werden wird. So, jetzt haben sich alle Akteure darauf eingestellt und es war absehbar, dass dieses Pflegebudget, so wie es in der Vergangenheit, in den letzten Jahren existiert hat, nicht in die Zukunft fortgeführt wird. Und die kleinen kosmetischen Korrekturen, die es jetzt eben im Zusammenhang mit dem KHAG gab, sind für mich nur ein Vorbote. Und das hat sich ja jetzt schon angekündigt, als die Frau Waken ihre Einsparvorschläge für das nächste Jahr präsentiert hat, dass es an dem Pflegebudget auch nochmal grundlegende Veränderungen geben wird. Und insofern würde ich dieses Detail nicht überbewerten. Ich glaube persönlich, dass wir zum Thema Pflegebudget in den nächsten Wochen nochmal grundlegende Änderungen erleben werden, die das, was wir jetzt diskutieren, obsolet machen und vielleicht nochmal einen Blick aus der politischen Beobachterrolle auf diese Themen. Dass das Pflegebudget zur Disposition steht, war auch schon zum Zeitpunkt des KAGs im parlamentarischen Verfahren absehbar, einfach aufgrund dieser finanziellen Auswüchse und Entwicklung, die das genommen hat. Und meine persönliche Interpretation ist, dass sowohl die SPD als auch die CDU-Fraktion nochmals zeigen musste, dass sie was für die Pflege tut. Und so sind diese zwei Regelungen auch ins KAG gekommen. Einmal die Pflegepersonaluntergrenzen als Voraussetzung in den Leistungsgruppen und auf der anderen Seite eine Klarstellung und ein Rettungsversuch für das Pflegebudget. Beides, glaube ich, wird im Zuge einer neuen Regelung rund um das Thema Pflege im Krankenhaus dann nochmal überholt werden.
Bin sehr gespannt, wie das weitergeht und welche Justierung dann noch stattfinden wird. Medizin aufs Ohr, Herr Dehne, ist ein Podcast der Esculap-Akademie. Und wie Sie wissen, die Esculap-Akademie verschreibt sich dem Thema Weiterbildung von Healthcare Professionals. Hat die Weiterbildung ausreichend Platz im KHAG und auch in der Vision der Gesundheitspolitik in unserem Land?
Also inwieweit das Thema Weiterbildung tatsächlich im politischen Kontext ausreichend Verankerung hat, wage ich gar nicht abschließend zu beurteilen. Es finden natürlich bei all den verschiedenen Interessensgruppen und Interessensvertretungen in den üblichen parlamentarischen Prozessen kaum seine Verankerung. Ich glaube aber schon, dass jetzt spätestens mit der Krankenhausreform und insbesondere mit der Einführung der Leistungsgruppen dieses Thema Weiterbildung, gerade im ärztlichen Bereich, ja mal für alle Beobachter sehr deutlich geworden sind, wie eng das mit unseren Krankenhausstrukturen auch zusammenhängt. Und ich glaube, das war schon ein ganz hilfreicher Blick darauf, dass man diese Sachen jetzt nicht direkt unmittelbar bundesgesetzlich auch regelt, weil Beispiel Weiterbildung, ärztliche Weiterbildung ist Sache der Ärztekammern und damit ja auch ein wenig auf Länderebene geregelt und dass sich ein Bundespolitiker nicht nach der Weiterbildungsordnung einzelner Landesärztekammern richtet, ist erstmal systematisch nachvollziehbar. Aber ich glaube, dass mir in diesem Zuge eine Debatte oder ein Bewusstsein dafür entstanden ist, dass hier eben unsere Strukturen auch ganz viel damit zu tun haben, wie sich unsere Menschen in den Krankenhäusern entwickeln, orientieren und ausrichten. Und ich glaube, dass damit eine große, große Chance entstanden ist, dafür mehr Präsenz oder mehr Raum einzunehmen. Und ich glaube, das ist der richtige Zeitpunkt, um diese Themen und diese Debatten stärker in die Öffentlichkeit und auch in die politische Öffentlichkeit zu bringen.
Ja, wenn ich mir alleine überlege, welche Rolle Technologie, Digitalisierung, AI spielen wird in der Zukunft im Gesundheitsbereich, dann kann ich mir sehr leicht vorstellen, dass dort eben Einsparungspotenziale eben zu heben sind. Und natürlich müssen dann die agierenden Menschen, egal ob pflegerisch oder ärztlich, darauf vorbereitet sein. Das ist ja vollkommen klar.
Ich finde das einen ganz wertvollen Punkt und würde da gerne nochmal dran anknüpfen und das weiterdenken. Wir müssen aber aufpassen, dass dieses Thema der persönlichen Weiterbildung und Weiterentwicklung genau vor dem Hintergrund, den Sie gerade angedeutet haben, nicht zu einem regulativen Erwartungshaltung wird. Weil diese Herausforderung, die kann kein Gesetz und keine Politik der Welt lösen. Das muss aus uns selbst heraus, aus den Organisationen heraus, entwickelt und sichtbar und erlebbar gemacht werden. Da wird uns niemand in der Politik helfen, da den richtigen Pfad zu finden. Da kann man vielleicht noch darauf setzen oder hoffen, dass es irgendwelche Förderprogramme oder Budgets oder Anreize gibt. Aber der Grundansatz, diese Technologien in unserem Arbeitsalltag, in unserer Arbeitsweise und in unserer Persönlichkeitsentwicklung auch richtig einzusetzen, der muss von uns selber kommen. Und da müssen wir selber kreative Lösungen und Ideen entwickeln. Das ist die Tatsache, dass wir uns wahrscheinlich an vielen Stellen selber helfen müssen und selber weiterentwickeln müssen. Denn wir kommen jetzt an einen Punkt, an dem die Politik aufgrund der Lage der öffentlichen Haushalte an ihre gestalterischen Grenzen kommt. Die letzten 10 Jahre waren geprägt davon, dass man immer wieder die zusätzlichen Beitragseinnahmen irgendwie großzügig verteilt hat, je nach politischer Couleur oder interessensgeleiteter Dominanz einzelner Akteure. Und diese Phase ist vorbei. Wir reden insgesamt darüber, dass wir in Zukunft weniger Versorgung mit weniger Ressourcen realisieren müssen. Und wahrscheinlich ist da draußen erstmal die Erwartung, dass es mehr an Versorgung gibt. Das erlebe ich auch immer wieder, wenn ich mit Menschen aus den Krankenhäusern spreche, die sagen, naja, die Bevölkerung wird immer älter, der Behandlungsbedarf nimmt immer zu. Das ist zwar richtig, aber die Gesellschaft kommt an einen Punkt, an dem wir uns fragen müssen, welche Versorgung dieser ganzen Menschen können wir tatsächlich noch stemmen, sowohl personell als auch finanziell. Und die Antwort darauf kann nur sein, dass wir uns als Leistungserbringer über neue Formen der Zusammenarbeit und eben der Versorgung Gedanken machen. Und das fängt eben bei medizinischen Kooperationen an. Das geht über Telemedizin und den Einsatz von digitalen Technologien bis hin zu der Frage, welche Dienstleistungen und Service- oder Verwaltungsbereiche muss jedes Krankenhaus noch selber machen. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die wir bei uns im Verband mit den kommunalen Großkrankenhäusern gerade sehr systematisch angehen. Ich weiß auch, dass das nicht zur DNA unseres Gesundheitswesens gehört, zusammenzuarbeiten und zu kooperieren. Und daraus ist bei mir auch so ein bisschen eine Doppelrolle entstanden. Ich bin parallel auch Geschäftsführer der Einkaufsgemeinschaft der kommunalen Krankenhäuser, genau mit dem Ziel, mehr und vielleicht auch zukunftsorientierte Lösungen und Services zwischen den Krankenhäusern gemeinsam zu bündeln und gemeinsam zu lösen. Dazu können auch solche Sachen wie Weiterbildungsverbünde oder Weiterbildungsangebote gehören. Ich glaube, das ist der einzige Weg, wie wir aus der Spirale, in der wir uns gerade befinden, herauskommen können.
Ja, klares Plädoyer. Eine Ja-Nein-Antwort von Ihnen. Die Bundesgesundheitsministerin sagt, es kann nur Ziel der Gesundheitspolitik sein, dass egal wo du wohnst, ob in der Eifel, im Spreewald oder in Berlin oder in Köln oder in München, eine ähnliche, eine gute, qualitätsvolle Gesundheitsversorgung auch in Zukunft möglich sein muss. Ist das einhaltbar?
Klare Antwort, nein. Das ist natürlich ein bisschen unfair, das müsste man jetzt vielleicht nochmal ausführen, aber wenn man es reduziert, glaube ich nicht, dass das auf Dauer haltbar sein wird, weil wir einfach unterschiedliche Lebensbedingungen, unterschiedliche Gegebenheiten haben, die wir nicht schon allein durch die fehlenden Personal nicht lösen können.
Wir wollen, weil unser Thema natürlich auch ein bisschen schattig, ein bisschen mittelgrau war, enden wie immer in diesem Podcast Medizin aufs Ohr mit einer kleinen Episode aus dem persönlichen, professionellen Erleben, die vielleicht ein bisschen unterhaltsam, ein bisschen lustig war. Was haben Sie für uns?
So richtig lustig ist ja im Moment in den Krankenhäusern die Stimmung nicht. Aber was ich total erfrischend und auch positiv erlebe, ist so eine unterschiedliche Kultur in den Krankenhäusern. Und ich will es mal ganz anschaulich machen. Überall da, wo innerhalb der Krankenhäuser, egal ob groß oder klein, eine große zentrale Botschaft des Veränderungsbedarfs und der Veränderungsmotivation platziert wird. Und das ist unabhängig von groß oder klein, kommunal, frei, gemeinnützig oder privat. Da erlebe ich eine Aufbruchsstimmung und eine sehr positive Dynamik und auch tatsächlich greifbare Erfolge im Hinblick auf die Weiterentwicklung der Versorgung und auch des einzelnen Krankenhauses. Und überall da, wo so eine Tendenz oder so eine Mentalität herrscht, wir sind irgendwie gut aufgestellt, wir sind die Gewinner oder wir brauchen uns nicht zu verändern, da nehme ich wahr, dass auch die Mitarbeitenden in diesen Organisationen eher etwas pessimistisch in die Zukunft gucken, weil so richtig glauben, dass es einfach so bleiben kann wie bisher, tut ja in den Krankenhäusern inzwischen quasi keiner mehr. Und meine persönliche Lehre ist daraus tatsächlich, auch ganz offen und ehrlich mit den Menschen umzugehen und zu sagen, wir müssen uns verändern, wir müssen uns komplett neu und anders aufstellen. Alles, was wir in den letzten 20 Jahren gemacht haben, hilft uns nicht mehr für die kommenden 20 Jahre. Und jeder, der irgendwie noch Teil des Systems sein will und muss, der tut gut daran, alle Möglichkeiten der Veränderung, der Neuausrichtung mit in Erwägung zu ziehen und mitzugestalten. Und ich habe tatsächlich das Gefühl, dass es an diesen Krankenhausstandorten deutlich besser läuft und deutlich mehr zu gestalten ist, als da, wo man sich ein bisschen darauf zurückzieht, die Politik müsste es regeln und ansonsten sind wir schon gut aufgestellt.
Soll noch einer behaupten, Realität im Krankenhaus hätte nichts mit Mindset zu tun und mit wie gehe ich auf das Leben und meine berufliche Tätigkeit zu. Vielen, vielen Dank für diesen Mutmacher zum Schluss und vielen Dank für dieses Gespräch, Nils Dehne.
Herzlichen Dank für die Einladung. Hat mir Freude gemacht.
Das war Medizin aufs Ohr mit Nils Dehne, Geschäftsführer der Allianz Kommunaler Großkrankenhäuser. Wir können nicht nur Podcast, wir können auch Weiterbildung. Wenn Sie unseren Experten nicht nur zuhören, sondern auch von ihnen lernen wollen, laden wir Sie herzlich ein, sich unser umfangreiches Weiterbildungsangebot unter www.escolabakademie.de einmal genauer anzusehen. Sicherlich ist hier die passende Fortbildung für Sie dabei. Wir hören uns wieder bei Medizin aufs Ohr. Bis dahin, Ihre Escolab Academy.